Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Wir stehlen nicht euer Geld. Wir stehlen von den Reichen die guten Filmkritiken und geben sie an euch weiter. Denn bei uns ist auch Verbrechen Familiensache. Und wir besprechen heute RipRap, Verbrechen ist Familiensache, der am 27.03. in den deutschen Kinos startet. Aber das mache ich, Silvan, nicht alleine. Ich brauche nämlich immer jemanden, der auf jeden Fall Ahnung hat von Films. Darum habe ich mir heute Lida mit in mein Ganoven-Auto genommen. Hi, Lida.
Hallo, hallo.
Ich wollte sagen, erzähl mal deine schlimmsten Verbrechen. Aber das nehmen wir ja auch, das wäre ein bisschen dumm, glaube ich.
Ja, das wären dann wahrscheinlich eher filmische Verbrechen, ja. Oder Filmkritiken natürlich. Meine, das sehe ich schon, wie all meine Feinde sagen, ja, Lidas schlimmste Verbrechen sind ihre Filmkritiken.
Also, wir nennen nämlich mal was mit scharfer Zunge auch nicht. Mit scharfer Zunge hört ja hier von Lida, aber mit scharfen Stimmen könnt ihr Lida natürlich auch beim Movie Brain, ne? Ganz häufig.
Ja, genau. Da und sonst wo.
Immer reinlesen, mache ich nämlich auch immer. Ich gehe mal auf IMDb und dann gucke ich immer, steht irgendwo die da war, geht her, dann lese ich mir das immer durch. Aber wir wollen jetzt nicht zu weit abschweifen, sonst haben wir gleich mal eine Stunde. Heute über RipRap, Verbrechen ist Familiensache. Ich sage mal, wieder, der Cast ist deiner. Um was geht denn der Film?
Also die Haupthandlung wird uns in einer großen Rückblende erzählt, nachdem wir in einem kurzen Prolog sehen, wie der ja schüchterne Teenager DJ einen älteren Mann eine Waffe unter die Nase hält und da von ihm wütend aufgefordert wird, dann knall mich doch ab. Aber DJ möchte das eigentlich gar nicht gerne und in der langen Rückblendenhandlung erfahren wir, wie es denn dahin gekommen ist. Denn Vincent, so heißt der ältere Herr, und DJ sind eine Familie. Vincent ist sein Stiefvater, der zweite Mann seiner Mutter und auch durchaus ein, wie man den Eindruck hat, ja, liebevoller Vater. Zwischen den beiden besteht ein guter Rapport, aber der wird auf die Probe gestellt, als am Wochenende überraschend der Sohn aus Vincents erster Ehe auftaucht. Und ja, Rocco ist eher krimineller Natur und hatte zumindest mit einigen kriminellen Sachen so seine Verwicklungen. Er taucht überraschend im schicken Ferienhaus von Vincent und seiner von Gabrielle Union verkörperten zweiten Ehefrau Sandy auf, wo eben auch DJ lebt, und hat seine eigene hochschwangere Freundin Marina dabei und auch noch seine Mutter Ruth von Jennifer Coolidge dargestellt, sozusagen mit angeschleppt. Und als Ruth dann aus einem Tabletten- oder alkoholindizierten Tiefschlaf langsam wieder zu sich kommt, wird festgestellt, dass man da nun sich nicht einfach nur so zum fröhlichen Klingelklüngel und Kennenlernen versammelt hat, sondern dass Rocco Probleme hat mit einem Mafia-Freund, der auch ein ehemaliger Kollege und Kamerade von Vincent, seinem Vater, ist oder war. Und dieser Mafia-Freund ist übelst sauer auf Rocco, da bei einer Schießerei Rocco seinen Sohn umgelegt hat. Also noch eine Familiensache. Und so fürchten sie jetzt blutige Rache, sobald also dieser Lefty genannte ehemalige Kollege und Freund da aufschlägt.
Aber wollen wir doch gleich mal mit dem Cast starten. Du hast ja schon angefangen mit Jennifer Coolidge. Wer ist denn aus diesem doch sehr namhaften Cast eigentlich für dich am meisten herausgestochen?
Naja, ich meine, wenn Bill Murray irgendwo mitmacht, der braucht bei mir nur mal husten und ich breche schon den Applaus aus. Ich mag Bill Murray einfach, der kann bei mir wenig nicht falsch machen. Aber dass er in diesem Film da für diese Rolle sich hergegeben hat, da bin ich schon so ein bisschen sauer, ja. Also das hätte er nicht gebraucht. Ich glaube, Bill Murray hat wirklich, ich weiß ja nicht, wie seine Finanzen aussehen, aber da frage ich mich echt, ob der Scheck für diese Rolle so groß war, dass er das unbedingt machen wollte. Oder vielleicht war es auch die restliche Cast, denn Ich meine, Gabrielle Union ist eine tolle Schauspielerin. Ich mag Jennifer Coolidge. Sie ist einfach super. Ja, man muss sie einfach mögen und sie holt aus jeder Rolle alles raus, auch wenn ihre Rollen leider wie auch diese Rolle hier eben immer sehr, sehr ähnlich sind. Also das ist hier wirklich wieder so eine typische Jennifer Coolidge-Rolle, so als gealterte Sexbombe, die immer noch so ein bisschen notgeil ist. Also dieses typische American Pie-Klischee, das sie ja berühmt gemacht hat. Und dann haben wir hier eben noch Ed Harris. Aber Ed Harris fand ich doch etwas blass. Also der kann natürlich definitiv schauspielern. Aber ich finde, er hat das hier nicht wirklich gemacht. Das war wirklich so ein bisschen, ich bin jetzt einfach präsent im Film und das reicht.
Du hast fast alles vorweggenommen, was ich gerade sagen wollte. Weil bei Bill Murray ist bei mir auch so, der kann nichts falsch machen. Also ich sehe den, der lächelt, wird unterhaltsam. Ist egal, was er macht. Jennifer Coolidge, habe ich lieben gelernt in Two Broke Girls. Finde ich auch immer ganz nett, aber da hast du schon recht. Die spielt immer die gleiche überklischeehafte Rolle, die der halt immer spielt. Aber ich finde es immer noch lustig. Ja, Ed Harris, der fällt wirklich ein bisschen bei den ganz großen Namen raus, weil der ist halt da und hätte eigentlich ein schönes Gegengewicht zu Bill Murray spielen können, F14, aber macht es nicht so richtig. Ja, und ich weiß nicht, Pete Davidson ist halt nicht so mein Type auf Darsteller. Ich finde ihn nicht unterhaltsam, ich finde ihn nicht lustig. Obwohl die Rolle ein paar gute Szenen noch bekommt, als Auftragskiller da. Aber das lag wahrscheinlich auch dann aber viel an der Ausschaltung von Bill Murray neben ihm. Sagen wir mal so. Und das junge Pärchen, ja, das hat mir am wenigsten gegeben eigentlich. Und der DJ auch.
Ja, das ging mir auch ganz ähnlich. Also DJs Rolle war für mich einfach nur aufgesetzt. Ich fand, dass obwohl er den Film erzählt, er von allen Figuren wirklich am wenigsten zu tun hat und der Charakter wäre, den man am ehesten einfach streichen könnte, ohne dass die Handlung groß darunter leidet. Also das war sehr, sehr bemüht und auch so diese Liebesgeschichte zwischen Rocco und seiner Mariana, die wirkt einfach nur so, also vollkommen aufgesetzt und man hat keinen Moment das Gefühl, dass die beiden also ein reales Paar sein können oder dass da jetzt wirklich eine Romanze vorhanden ist. Das ist eben dieses Ding, dass überhaupt die ganzen Beziehungen in diesem Film nie richtig diesen dramatischen Reiz haben, den sie haben sollen. Also das funktioniert weder als Komödie, es ist nicht komisch und es ist aber jetzt auch kein richtiges Familiendrama.
Bei DJ, da hatte ich danach so ein paar Diskussionen, vielleicht ist dir das auch so gegangen. Ich fand ein wenig, dass der Charakter so geschrieben wurde, dass der vielleicht vor Ort auch ein Handicap hat. Das kam mir sehr merkwürdig rüber. Ist mir auch irgendwie aufgefallen, weil das fand ich jetzt wirklich schwierig doch an der Rolle dann.
Durchaus möglich. Ich hatte jetzt, bis du es gesagt hast, nicht wirklich den Eindruck, aber es wäre möglich, ich kann es mir vorstellen.
Ja, das finde ich heute auch nicht mehr so dreistam, ganz ehrlich, das braucht man nicht. Aber war ja eh nicht so interessant als Rolle, dass man dabei drauf achten müsste. Aber von was der Film natürlich, wie erwähnt, schon durchträgt, das sind hier die ganzen Rückblenden. Wie hat denn dieses, nennt jetzt mal ein Gimmick, für dich dann funktioniert?
Leider so gar nicht, denn da fällt der Film einfach nochmal komplett auseinander. Und das Problem ist ja auch, dass der Film mehrfach hin und her springt. Er springt einmal eben immer in die Vergangenheit und zeigt uns da sehr umständlich Sachen, um dann bestimmte Charaktere sozusagen, ja, also um deren Schuld etwas harmloser darstellen zu lassen und aber auch, um uns genau zu sagen, wer hier was sagt, also wer, wie das die Sachen dann gegangen sind, wer hier ein zuverlässiger Erzähler ist, dass viele Vorwürfe, die in der Familie gemacht werden, dann doch eigentlich gar nicht so berechtigt sind. Und das war alles sehr holprig. Und dazu springt der Film ja noch hin und her zwischen den verschiedenen Handlungssträngen. Nämlich einmal kommt Lefty mit seinem Kumpanen Lonnie immer näher. Zum anderen muss sich eben Vincents Familie und DJs und Vincents Familie da zusammenraufen. Und dieses ständige Hin und Her, das nervt wirklich und gibt diesem Film auch was sehr Verworrenes und macht diese eigentlich relativ schlichte Handlung weit unübersichtlicher, als sie sein müsste.
Ich stehe vollkommen zu. Ich hätte da auch hier eine straightere Handlung bis auf den Punkt, wo sie dann halt erklärt, warum die flüchten. Da hätte mir die einzige Rückblende gereicht. Okay, wir wissen es und gehen dann vorwärts. Aber es wurde halt einfach viel zu oft benutzt.
Ja, also wir haben ja nicht nur hier einmal diese, wir müssen ja uns überlegen, schon diese eigentliche Haupthandlung ist ja eine Rückblende. Also haben wir dann Rückblenden in der Rückblende. Also es wird wirklich immer verschachtelter und dann manchmal noch Rückblenden in einer Rückblende, die zu einer Nebenhandlung innerhalb der Rückblende springen. Also es geht wirklich durch drei Ecken, bis man dann manchmal auch schon überlegt, okay, ist das jetzt Gegenwart oder ist das innerhalb der Rückblende? Es nervt wirklich und wie gesagt, die Handlung selber ist relativ simpel, also man hätte das viel, viel besser strukturieren können. Aber noch mehr gestört hat mich wirklich, wie dieser Film eigentlich mit seinen Charakteren umgeht. Also wir sollen hier die Charaktere mögen, aber im Grunde sind alle eigentlich vollkommen verachtenswert und nerven einen einfach nur. Das Schlimmste ist, dass sie einem vielleicht mal egal, also das Beste ist noch, wenn Leute einem egal sind, aber das Schlimmste ist wirklich, dass man sie einfach furchtbar findet und leider ist Vincent, der so ein bisschen als der Coole und da er eben von der Ed Harris gespielt wird, so auch so als der kantige Held / Anti-Held dargestellt wird, einer der schlimmsten, wo ich mir wirklich dachte, what the fuck, wird der nicht irgendwann mal einen Denkzettel kriegen dafür, was er getan hat? Und die Antwort ist halt leider nicht wirklich.
Am Ende ist ja auch für mich verwirrend, nach dem ganzen Film ist für mich eine Nebenhandlung das Unterhaltsamste und die Figuren sind am meisten Kopf geblieben. Der Darsteller mit der Brille, das Ehepaar.
Ah ja, es gibt diese kleine Episode, wo Lefty und Lonnie auf ihrer Verfolgung von Rocco und Marina bei einem Ehepaar kurz Halt machen. Und diese zwei sind tatsächlich amüsanter als vieles, was sonst so im Film passiert.
Und den Darsteller kennt man auch. Der spielt immer ganz oft auch so weirde Nebenrollen. Das hat halt, das war super unterhaltsam, aber das bleibt mir nach 103 Minuten überwiegend im Kopf. Das war lustig im Film. Hast du vielleicht noch eine Stelle im Film, weil es ist ja schon eine Art schwarze Komödie, die lustig war?
Nein, es gab nichts wirklich, was ich jetzt als richtig amüsant oder unterhaltsam bezeichnen würde. Tatsächlich gab es auch mehrere Stellen, die mich massiv gestört haben. Nicht nur, dass wir auch hier wieder so typische klassistische Tendenzen haben, also die Oberschicht bzw. Mittelschicht gediegen und anständig kultiviert, die Unterschicht ungebildet, unkultiviert und kriminell. Und dass sich das hier wirklich durch die, also in jeder Form durch den ganzen Film zieht und von jeder Figur bestätigt wird. Es gibt keine einzige Figur, die da irgendwie dagegen hält. Dann auch, dass wirklich üble Taten keine Konsequenzen haben und selbst auf einer zwischenmenschlichen Ebene keine Konsequenz haben. Also dass enthüllt wird, dass bestimmte Charaktere echt üble Sachen ihren vermeintlich geliebten Menschen angetan haben. Aber diese Menschen das dann einfach wirklich mit so einem Schulterzucken abtun. So nach dem Motto, naja, aber wir sind nun mal Familie, was soll's. Und das ist für mich nicht nur sehr konservativ, sehr traditionalistisch, so eine Blut ist dicker als Wassermentalität, sondern letztendlich auch wirklich toxisch. Da werden toxische Familienbeziehungen bestätigt und diese Haltung vertreten, man müsse irgendwie zusammenhalten, weil man verwandt ist, egal wie schlimm das ist, was der andere gemacht hat. Und da denke ich wirklich, das ist nicht komisch und das ist auch nicht irgendwie ein Happy End. Das ist einfach unangenehm und war niemals zeitgemäß. Es ist nicht nur nicht mehr zeitgemäß, es war einfach nie zeitgemäß.
99% mit dem Witz wären die jetzt für mich persönlich komplett abgedreht, also ins Komödiantische rübergegangen und das alles nochmal überdreht hätten, dann hätten wir gesagt, okay, die nehmen ja gar nichts ernst, da kann ich das immer noch so, ja, okay, die nehmen jetzt nichts ernst, das soll funny sein, ist jetzt meins oder nicht meins, aber weil die ja dieses Zwischending ja versuchen zwischen so ein bisschen Familiendrama, starken Dialog mit reinbringen wollen und ein bisschen Krimi-Seite, aber auch irgendwie auf allen Ebenen so, ja, hart verschreißen, ist das halt schwierig.
Ja, also dieser ganze Film ist so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, dass das alles so möchte gern, Coen Brothers. Also so ein bisschen möchte gern Tarantino, aber vor allem hat man wirklich die ganze Zeit das Gefühl, das ist ein Regisseur, der versucht, einen Film zu machen, wie er ihn bei den Coen Brothers gesehen hat und es einfach nicht hinbekommt. Und dann einfach nur wirklich die bestimmte negative Aspekte, die in den Coen Brothers Filmen ja durchaus mal durchdringen, dass er diese Aspekte dann zum Maximum aufdreht.
Gut, dass du sagst, ich habe wirklich mehr Tarantino immer drin gesehen, muss ich ehrlich sagen. Soll ich wahrscheinlich bei Coen Brothers, da fehlen mir noch ein paar Filme, da bin ich nicht ganz so drin. Aber wo du sagst, das so möchte gern passt auf dem Film 100%ig drauf als er fremd.
Ja, also das war einfach. Und ich denke, also sowohl Tarantino als auch die Coen Brothers, die ja mit, wenn man zumindest die berühmten und bekannten Filme nimmt, ja relativ zeitlich nah in eine bestimmte Schiene und auch eine bestimmte Genre-Richtung fallen. Also diese Crime-Comedy mit sehr viel sarkastischem Humor, mit sehr vielen schrägen Charakteren und immer einer sehr gediegenen Cast. Das ist eben auch so ein bestimmtes, ja, wie soll ich sagen, alte weiße Männer-Kino. Also wenn man sich da viele dieser Filme anguckt, dann merkt man einfach, dass die ungeheuer verstaubt sind, auch gerade so charakteristisch dafür, so homophobe Tendenzen, die auch in dem Film sehr stark drin waren und in keiner Form irgendwie kritisiert werden, sondern einfach, also es gibt ja so eine unglaublich homophobe Szene, die aber nicht irgendwie jetzt in irgendeiner Form als, hey, das ist aber jetzt kein gutes Verhalten dargestellt wird, sondern das einfach nur nach dem Motto, als wäre das ganz normal und in Ordnung. Und das vertritt einfach so diese wirklich, ja, altbackene Einstellung dieses Films. Denn auch alle Frauen, die wir in dem Film sehen, und es sind halb so viele wie Männer, sind Mütter. Es gibt keine einzige Frau im Film, die keine Mutterfigur ist. Und alle werden behandelt nach dem Motto, entweder sind sie so vulgäre Schlampen sozusagen oder eben treue, fürsorgende Mütter, die viel zu ihrem Mann halten. Und das sind so die beiden Optionen, die es gibt. Also da dachte ich mir auch so, wie gestrig ist das? Ja, also no.
Das harte Problem des Films, er hat halt eigentlich einen grandiosen gut besetzten Car, nutzt den Null und versucht eigentlich in jedes Fettnäpfchen einfach reinzutreten, wo er kann. Das kriegt ja auch gut hin. Eine Frage habe ich noch. Der Regisseur, Dieter Montien, ich habe diesen Namen vorher in meinem Leben noch nie gehört, habe dann geguckt, der hat andauernd so stark gecast eigentlich. Also er hat ja schon mit allen großen A-Listern zusammengearbeitet, kam von der Musik irgendwie, Autor und Regisseur. Aber der Name kam jetzt heute noch nicht einmal unter. Hast du von dem Mann schon mal was gehört vorher?
Ja, in der Tat. Also ich denke, sein bekanntester Film ist jetzt vielleicht A Guide to Recognizing Your Saints. Der war, das ist schon ewig her, boah, ich glaube 2005 oder vielleicht sogar 2000. Der war mit Shia LaBeouf, Robert Downey Jr., Channing Tatum und noch mehr. Und dann hatte er mal so einen etwas kleineren Film gemacht mit Robin Williams. Und das war einer wirklich, ich weiß nicht, ob es der letzte Film war, es war einer der letzten Filme, die Robin Williams gemacht hat vor seinem Tod. Und der war eigentlich sehr, also der Film selber war gar nicht so besonders gelungen, abgesehen von Robin Williams' Performance. Aber der war insofern interessant, als dass er eher ein überhaupt nicht komödiantisches, sondern wirklich komplett dramatisch erzähltes Charakterporträt war. Und Robin Williams war ja vorwiegend als Komödiendarsteller bekannt und hat nur sehr, sehr wenige vollkommen straight ernste Rollen in seiner Karriere gehabt. Die überwiegenden Rollen, für die er bekannt war, waren immer, zumindest auch wenn es tragikomisch war, war es immer irgendwie komisch. Und das war wieder eine wirklich ganz durchgehend tragische, ja, dramatische Rolle, auch wirklich überaus gut gespielt. Boulevard hieß der Film. Und das sind so die beiden, die mir einen Begriff waren. Da hätte ich jetzt den Namen Dieter Montiel gehört, dann hätte ich nicht sofort die Filme so nennen können. Aber dann hatte ich mir seine Filmografie mal angeguckt, als ich den Film besprochen hatte. Ich habe den auch schriftlich besprochen vor einer Weile. Und da habe ich diese beiden Titel eben gesehen. Und das sind die, die ich auch noch am besten in Erinnerung habe.
Kann der hin und wieder doch ein bisschen was. Hier weiß nicht, hast du noch was zum Film oder wollen wir zum Fazit kommen?
Wir können zum Fazit gehen. Das ist nichts, worüber man sich lange aufhalten muss.
Du hast es ja schon erwähnt. Ich finde, das ist so eine Tarantino-Version von einem Film, der versucht, so eventuell Kriminelle darzustellen, aber wenig Dialog jetzt hat, auch diese dysfunktionale Familie nicht wirklich gut darstellt. Ich finde, die ganzen Rückblenden ist für mich ein großes Gimmick, mehr auch nicht. Leute, wenn ihr lachen wollt, müsst ihr meinetwegen nicht reingehen am 27.3. Gucken, was Lida euch dazu zu sagen hat.
Ja, Riff Raff, für mich war das wirklich ein absoluter Tritt in die Tonne. Dieser Film ist einfach reaktionär, er ist queerfeindlich, er ist sexistisch, es ist ein wirklich verstaubtes, alte, weiße Männerkino und nicht von der akzeptablen Sorte, kommt ja auch manchmal vor, der versucht, bessere Regisseure nachzuahmen und selbst die besseren Regisseure sind meiner Meinung nach noch überschätzte Regisseure. Also das Einzige, was da wirklich irgendwie sehenswert ist an dem Film, ist der Cast, aber all diese Darstellenden habt ihr schon in besseren Filmen und besseren Rollen gesehen. Und dann ist auch die Frage, warum soll man sich das antun, zu sehen, wie sich Ed Harris oder Bill Murray ihren Gehaltscheck abholen. Das muss man dann doch nicht.
Also mir ist gerade der Ton ausgefallen. Du hast nicht gerade gesagt, dass Tarantino überschätzt ist. Das ist mir mein Herz.
Ja, das Herzen hatten wir ja auf unserer vorigen Filmbesprechung. Aber ich denke, dass Tarantino nicht ganz so der Gott des Kinos ist, für den ihn manche halten. Aber sicher sind seine Filme, so viel kann ich ja auf einer positiven Abschlussnote sagen, sicher sind Tarantinos Filme wesentlich unterhaltsamer und wesentlich besser gestrickt als der hier.
Leute, auf jeden Fall. Habt ihr jetzt Bescheid über den Film, aber wenn ihr noch mehr über uns wissen wollt, geht ihr einfach auf tele-stammtisch.de, kommt bei uns in den Discord-Server rein, der in den Shownotes verlinkt, liked uns überall, wo es Likes gibt, könnt uns auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Ihr wisst Bescheid, immer positiv und nett. Ich verabschiede mich jetzt und lasse Lieder die letzten Worte.
Ja, wenn ihr wirklich einen richtig guten Riff-Raff sehen wollt, dann guckt euch einfach nochmal Rocky Horror Picture Show an.